Zunächst auch von meiner Seite aus erst nochmal einen schönen guten Morgen. Simon hat es eben schon so anklingen lassen, hat er ja gerade auch nochmal gesagt. Er hat die Gemeinde immer wieder betont, ja, und die gemeindlichen Aktivitäten und so. Und das ist es, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Das Thema Jesus, das Zentrum der Gemeinde. Und es sind drei Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen wollen. Zunächst diese Frage, mit der sich dieses Video beschäftigt. Was ist Gemeinde? Dann die Frage, welches Ziel hat Gemeinde und wie kommen wir dahin oder wie erreichen wir dieses Ziel? Wir befinden uns in dieser größeren Themenreihe der Trinität, wie Simon es auch eben schon gesagt hat, und momentan bei der Person Jesus und in einer kleineren Serie von drei Predigten. Letzte Woche hat Markus Schiller uns mit reingenommen, Jesus, das Zentrum der Weltgeschichte. Heute geht es um Jesus, das Zentrum der Gemeinde. Und nächste Woche, Jesus, das Zentrum deines persönlichen Lebens. Und ich will anknüpfen an letzte Woche, an dieses Jesus, das Zentrum der Weltgeschichte, und habe einen Text, der von dieser Thematik uns hinleitet zu der, die wir heute haben, und will mir mit euch angucken, Epheser 1, die Verse 21 bis 23. Ihr könnt es hier auf dem Beamer mitlesen. Da schreibt Paulus an die Epheser: Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wie gesagt, letzte Woche Thema Jesus, das Zentrum der Weltgeschichte. Jesus, der Herrscher über das ganze Universum, über alle Mächte, alles ist ihm unterworfen. Es gibt nichts, was ihm nicht unterworfen wäre. Und das vom Beginn der Welt an, von Anfang an, bis in Ewigkeit. Das ist noch nicht sichtbar für die ganze Welt, noch nicht sichtbar für alle Menschen, aber der Tag wird kommen, wo das offensichtlich werden wird. Und der Zustand ist trotzdem schon so. Also Jesus, Herrscher über alle Welt. Und dieser Jesus, der Herrscher ist über alle Welt, der ist auch Haupt der Gemeinde. Das sagt Paulus hier. Er ist der Kopf der Gemeinde. Er ist die Zentrale, von der alles gesteuert wird, von der der ganze Körper gesteuert wird. Alles, was der Körper tut, geht vom Kopf aus. Ja, der Körper braucht Anweisungen vom Gehirn, damit er weiß, was er zu tun hat. Der Kopf entscheidet schlussendlich, was der Mund sagt. Der Kopf entscheidet, wo ich hingehe, was ich wann mache, was ich wie mache, was ich mir anschaue. All die Dinge entscheidet der Kopf. Und ohne Kopf würde der Mensch irgendwie wahllos und ziellos durch die Gegend laufen. Also der Kopf ist unersetzlich. Ein Arm oder irgendein anderes Körperteil kann man, darauf kann man auch verzichten. Das geht noch, dass man ohne einen Arm zum Beispiel lebt oder so. Aber ohne einen Kopf funktioniert es nicht. Das wäre unmöglich. Und dementsprechend ist Jesus, wenn er der Kopf, das Haupt der Gemeinde ist, ist er unersetzlich für die Gemeinde. Von ihm geht alles aus. Er gibt Ziel und Richtung vor. Und er beauftragt und er bestimmt, wann was zu tun ist. Noch weiter, ohne Jesus gäbe es Gemeinde auch gar nicht. Er ist es, der Gemeinde initiiert hat, der Gemeinde ins Leben gerufen hat. Und Gemeinde existiert letztendlich nur zu seinen Zwecken, zu seinen Zielen. Klar, der Mensch profitiert davon, von diesen Zielen, davon, dass es Gemeinde gibt, aber trotzdem sind es die Ziele Jesu. Und ohne Jesus wäre Gemeinde kopflos und wäre Gemeinde sinnlos, wenn man so auf den Punkt bringen will. Und wenn man weiter in diesem Bild dann guckt, was Paulus verwendet, kommen wir ganz schnell zu der ersten Frage oder zu der ersten Antwort auf die Frage, was ist Gemeinde eigentlich? Ja, Jesus ist das Haupt und Paulus verwendet an dieser Stelle ein Bild, was ganz häufig im Neuen Testament verwendet wird, was aber auch damals für das Verhältnis zwischen Herrscher und Volk ganz oft verwendet wurde, nämlich das Verhältnis zwischen Haupt und Körper. Jesus ist das Haupt, das haben wir gesehen, und der Körper oder der Leib ist die Gemeinde. Zu diesem Leib gehört jeder Gläubige. Ja, und das gilt sowohl für die weltweite Gemeinde, also alle Christen bilden letztendlich einen Leib, und trotzdem ist auch die Ortsgemeinde, auch unsere Gemeinde hier, ein Leib. Paulus schreibt an ganz viele Gemeinden, einzeln genommen, und schreibt an sie genau in diesem Bild und bezeichnet sie als Ortsgemeinde als Leib. Jeder, der zu Jesus Christus gehört, gehört zu diesem Leib und ist Glied an diesem Leib. Schon gesagt, die Bibel verwendet das an vielen anderen Stellen noch. Paulus verwendet zum Beispiel in 1. Korinther 12 dieses Bild und beschreibt ganz stark dieses Zueinander, wie das funktioniert, der Leib mit den vielen Gliedern, die alle dazugehören. Oder in Römer 12 wird das auch nochmal aufgegriffen. Und ganz oft finden wir dieses Bild. Und was deutlich wird in diesem Bild ist, jedes Glied ist wichtig. Jedes Glied hat eine Bestimmung und ist wichtig für diesen Leib, für diese Gemeinde. Und jedes Glied ist auch vollwertiges Glied. Keiner ist irgendwie ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr oder so, sondern jeder ist vollwertiges Glied am Leib Christi. Und dementsprechend ist auch keiner besser oder schlechter oder wichtiger oder unwichtiger, sondern alle vollkommen gleich. Und letztendlich bildet nur die gesamte Gemeinde, der gesamte Leib, kann nur gebildet werden aus vielen Gliedern. Ja? Keiner stellt den Leib als solches alleine dar. Keiner besitzt all die Fähigkeiten, die der Leib Christi hat, sondern nur als gesamte Gemeinde sind wir dieser Leib Christi. Gemeinde hat einzig und allein das Ziel, die Ziele Gottes zu verfolgen. Ich habe das eben schon gesagt, die Ziele Gottes hier auf der Erde zu verfolgen. Es geht nicht um reine Gemeinschaft oder um einen Ort, wo wir uns treffen, wie ein Kegelclub oder ein Fußballverein, die einfach irgendwelche Hobbys gemeinsam teilen und ihresgleichen da treffen. Nein, wir sind kein Kegelclub, kein Fußballverein oder sonst was, sondern wir sind nichts anderes als Repräsentant Jesu Christi hier auf der Erde, wenn wir sein Leib sind. Wir sind nichts anderes als Stellvertreter Jesu Christi hier auf der Erde. Und dementsprechend sind wir auch keine Firma oder irgendein Wirtschaftsprojekt oder sonst irgendwas Vergleichbares, was in die Richtung geht. Ganz häufig verfallen wir so in dieses Denken oder vergleichen das mit solchen Dingen. Aber es gibt entscheidende Unterschiede zu einer Firma, glaube ich. Eine Firma, die wird nicht für das, was sie tut, verfolgt oder umgebracht, so wie es viele Christen weltweit irgendwie ihr Leben dafür geben müssen, bezahlen müssen mit ihrem Leben. Das passiert, soweit ich weiß, in keiner Firma. Es gibt auch keine Firma, die 2000 Jahre lang besteht und nicht kaputt zu kriegen ist. Eine Firma beschäftigt sich auch nicht mit den wichtigsten und existenziell wichtigen Fragen des Lebens, nach Sinn, nach Ziel, nach diesen Dingen. Und eine Firma beschäftigt sich auch nicht mit Leben und Tod, vor allem nicht mit ewigem Leben und ewigem Tod. Eine Firma kann mit begrenzten Mitteln irgendwas tun, während die Gemeinde, der Leib Christi, abhängig ist, nicht von Mitteln, sondern von ihrem Haupt, von Jesus Christus selbst. Und wir wissen über ihn, steht geschrieben, er sagt das selbst, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Ja? Seine Mittel sind unbegrenzt. Die Firma hat dementsprechend auch nicht die Möglichkeit, einfach zu sagen, wir gehen mal auf Gott vertrauen, irgendwelche Schritte, und Gott wird zur rechten Zeit schon alles schenken. Aber eine Gemeinde kann das tun. Und eine Gemeinde soll das sogar tun. Warum? Weil eine Gemeinde die Ziele Gottes verfolgt und die Werke tun soll, die Jesus Christus auf der Welt getan hat. Und Jesus wird sich um alles kümmern, was nötig ist dafür, was seine Ziele weiterbringt. Ja? Und deswegen dürfen wir als Gemeinde mutige Schritte gehen. Dass wir zu diesem Leib, zu Jesus Christus und zu seinem Leib gehören, als Christen, ist eine große Würde eigentlich, ist eine große Ehre. Und ich glaube, das gerät ganz leicht in Vergessenheit. Gemeinde ist manchmal sowas, was so nebenbei noch so ein bisschen läuft irgendwie, wo man vielleicht mal hingeht und wo man aus Pflichtbewusstsein vielleicht auch noch so ein bisschen mitarbeitet, aber nicht der Leib Christi irgendwie. Wenn man sich darüber Gedanken macht, dann bedeutet das viel mehr. Dann ist das eine ganz große Würde, eine ganz große Ehre, dabei zu sein. Und Gemeinde, ich habe das gesagt, ist der Repräsentant Christi hier auf der Erde und nichts Geringeres. Ja, und Gemeinde ist auch der einzige Leib Jesu Christi hier auf der Erde. Es gibt keinen weiteren oder so, sondern Gemeinde ist der einzige Leib. Und Gemeinde soll der Welt zeigen, wie Christus ist, wer Christus ist. Und wenn Gemeinde diese Aufgabe nicht wahrnimmt, dann tut das auch kein anderer. Wenn sie ihren Job nicht ernst nimmt, ihre Aufgaben nicht ernst nimmt, dann wird sie Mitverantwortung dafür übernehmen müssen, dass viele Menschen eines Tages in der Gottesferne landen. Dass viele Menschen, so wie die Bibel das beschreibt, in der Hölle landen. Und genau deswegen heißt es in dem Video eben, was wir geguckt haben, und sagt Bill Hybels, der diesen Satz, glaube ich, geprägt hat, Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Ja? Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und ich frage mich, haben wir das auf dem Schirm? Oder bewegen wir uns irgendwie innerhalb der Gemeinde, schmoren wir in unserem eigenen Saft, sind wir so mit uns selbst beschäftigt und es ist ja auch angenehmer irgendwie nur mit uns, die man kennt und so und schön für sich zu bleiben. Aber die Welt braucht Christus und die Welt braucht Leute, die ihn Christus näher bringt. Und wenn die Gemeinde das nicht tut, wenn die Christen das nicht tun, tut das auch sonst keiner. Damit wir diesem Leib-Dasein oder diesem Repräsentanten-Dasein gerecht werden können, ist es wichtig zu wissen, was sind denn die Ziele Jesu? Was hat Jesus mit Gemeinde eigentlich beabsichtigt? Und damit kommen wir gleich zur zweiten Frage. Was sind die Ziele Jesu oder welche Ziele setzt Jesus für Gemeinde eigentlich? Er steuert ja die Gemeinde, er gibt Ziele vor, er gibt die Vision vor, er gibt die Richtung vor. Deswegen ist es wichtig, seine Ziele zu kennen. Also zweite Frage, welche Ziele setzt Jesus für Gemeinde? Ein ganz zentraler Wunsch, den Jesus selbst geäußert hat für diese Welt, finden wir in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Und das sind ganz bekannte Verse. Wir schauen sie uns an zusammen. Da steht, Jesus trat auf sie zu und sagte, also auf seine Jünger, von denen ist da die Rede, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das ist die Bestimmung für jeden einzelnen Christen und das ist auch die Bestimmung für Gemeinde. Das ist der Auftrag an Gemeinde. Sonst bräuchte Gott uns hier auf der Erde nicht mehr. Wenn er diesen Auftrag nicht verfolgen würde, dieses Ziel nicht verfolgen würde, dann könnte er uns in den Himmel holen, könnte er uns zu sich holen und wir wären hier eigentlich überflüssig. Aber das ist der Wunsch Gottes. An anderer Stelle heißt es, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In 1. Timotheus 2, Vers 4 steht das. Und das ist das Herzensanliegen Gottes, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen in eine intakte Beziehung zu ihm kommen, dass diese Beziehung, die kaputt ist, zu ihm wiederhergestellt wird. Und wenn Gemeinde dieses Anliegen Gottes nicht verfolgt, dieses Anliegen Gottes nicht ernst nimmt oder aus den Augen verliert, dann verliert Gemeinde ein Stück weit ihren Sinn oder dann verfehlt Gemeinde ihr Ziel, zumindest anteilweise. Es geht noch weiter darüber hinaus. Gott will, dass wir Menschen in einer intakten Beziehung zu ihm sind, aber auch, dass wir Menschen in intakten Beziehungen untereinander sind, dass Beziehungen heilen, dass Menschen, die hoffnungslos sind und die kaputt sind, ganz neue Hoffnung bekommen. Wir haben das eben in diesem Video gesehen. Ja? Die Werke, die Jesus getan hat, das ist das Ziel, was Gemeinde tun soll. Wir sind hier, um die Werke Jesu Christi zu tun, die er selbst getan hat. Und in dem Video hieß es, waren ein paar Sachen aufgelistet eben. Ja? Er hat Menschen äußerlich und vor allem innerlich geheilt. Er hat zerbrochene Herzen heil gemacht. Hat Hoffnungslosen Hoffnung und Trost geschenkt, hat Feinde versöhnt, hat Verachtete angenommen, hat Perspektive geschenkt. Er hat selbstlos geliebt, hat Schuld vergeben, hat den Tod besiegt und hat neues, ewiges Leben geschenkt. Und genau das ist es, was Gemeinde heute verkündigen soll und was Gemeinde heute ausleben soll. Das sind die Dinge, die Jesus leibhaftig hier auf der Erde getan hat, als er hier gelebt hat. Und das sind die Dinge, die Jesus heute leibhaftig tun will. Und zwar wie? Durch uns, sein Leib. Das ist es, wie ich eben schon gesagt, wofür Jesus uns hier auf der Erde gelassen hat. Ja, wir sind Repräsentanten Christi. Wir sind der zurückgebliebene Leib Christi. Und einzeln genommen sind wir Glieder. Ja, wir haben das eben schon betrachtet. Und das stellt uns alle vor die große Frage, sind wir bereit, diese Aufgabe als Leib ernst zu nehmen? Das auszuführen, wozu wir eigentlich beauftragt sind. Sind wir bereit, unsere Hände, unsere Gedanken, unsere Fähigkeiten, unsere Zeit, letztendlich unser ganzes Leben, alles dafür einzusetzen. Für dieses Ziel, was Jesus verfolgt, was Gott verfolgt, was das Herzensanliegen Gottes ist, nämlich die Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat. Das ist die Frage, vor die sich jeder letztendlich stellen muss. Und das ist eines der zentralen Ziele, die Jesus verfolgt mit Gemeinde, die er der Gemeinde setzt. Es gibt aber noch ein weiteres Ziel oder einen weiteren Sinn, das Jesus der Gemeinde gibt. Und dazu schauen wir uns einen Text aus Epheser 4, die Verse 11 bis 16 an. Da schreibt Paulus wieder: Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Paulus nimmt hier etwas ganz stark in den Fokus, und zwar die Gemeinde soll erbaut werden. Wie soll das geschehen, dass die Gemeinde erbaut wird? Indem die Gemeinde und Leute in der Gemeinde ausgerüstet werden für ihren Dienst. Und das betrifft vor allem in diesem Text den Dienst innerhalb der Gemeinde. Ja. Es umfasst im Prinzip jegliche Form von Mitarbeit, wobei ich eher von geistlichem Dienst sprechen würde an dieser Stelle. Ich gebe euch ein Beispiel: Wenn man einen Wieseneinsatz macht auf unserer Gemeindewiese, dann braucht man keine besondere Ausrüstung dafür, außer vielleicht eine Heckenschere oder so, aber man braucht keine geistliche Ausrüstung für diesen Dienst. Dementsprechend muss Paulus von einem geistlichen Dienst an dieser Stelle reden. Und unter geistlichen Dienst zählt eigentlich alles, wo ich Verantwortung übernehme für den Glauben eines anderen Menschen, wo ich andere Leute präge, wo ich andere Leute versuche, näher zu Jesus zu bringen. Ja. Das fällt alles unter geistlichen Dienst. Und dann kann man gucken in unserer Gemeinde, was es da für Gruppen gibt. Das betrifft den Kindergottesdienst, betrifft die Jungschar, betrifft die Jugend, betrifft Hauskreisleitung, betrifft Mentoring-Beziehungen, einfache, betrifft Seelsorgebeziehungen, es betrifft das Predigen, das betrifft eigentlich alles, wo es um den geistlichen Dienst geht. Man könnte noch vieles mehr aufzählen. Und das ist es, wofür die Gläubigen ausgerüstet werden sollen. Wie kommt es zu dieser Ausrüstung? Gott hat Menschen unterschiedlich begabt, die wiederum andere fördern und ausrüsten sollen. Und Paulus nennt hier 5 Bereiche, die sehr umfassend sind und worunter vieles fällt, die er eingesetzt hat, damit Gemeinde ausgerüstet wird. Und er nennt hier Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und jeder dieser Bereiche hat seine Berechtigung. Jeder dieser Bereiche wird gebraucht, damit Gemeinde gleichmäßig wachsen kann und damit Gemeinde breit aufgestellt ist und nicht einseitig wird. Und wenn diese Leute, diese Gruppierungen, die Paulus da aufzählt, ihre Begabungen ausleben, führt das dazu, dass sie wiederum andere Leute fördern und andere Leute erbauen. So geschieht Aufbau der Gemeinde, Auferbauung der Gemeinde. Und es geht dabei nicht darum, dass man von vornherein alles perfekt beherrscht oder dass es alles super klappt irgendwie, dass man perfekt ist, sondern es geht darum, dass man die Bereitschaft mitbringt, sich ausrüsten zu lassen und die Bereitschaft zu dienen. Das steckt in diesem Wort Dienst. Ja. Das ist die Grundvoraussetzung, die wichtig ist. Und dazu bedarf es Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, die bereit sind, ihre Gaben, die sie von Gott erhalten haben, einzusetzen, um sie für andere Leute wirksam zu machen, die Gaben zu entfalten, die ihnen Gott gegeben hat. Und das ist vielleicht gerade für die Leute, die schon lange mit Jesus unterwegs sind oder schon länger mit Jesus unterwegs sind, ein Punkt, wo wir darüber nachdenken können nochmal, was sind denn die Begabungen, was sind die Dinge, die Gott mir geschenkt hat, die ich einsetzen kann für ihn, die ich einsetzen kann, um andere Leute zu fördern, um andere Leute weiterzubringen auf ihrem Weg mit Jesus, damit andere Leute weiterreifen können. Andersrum gilt das für die Leute, die sagen, ja, ich habe irgendwie Tendenzen oder Begabungen und würde das gerne weiter ausbauen oder würde da gerne mal weiter drüber nachdenken. Aber ich möchte Mut machen, darüber nachzudenken, wie könnt ihr diese Gabe weiter fördern, die ihr vielleicht habt, oder das Talent, das ihr habt. Ja. Vielleicht ist ein Weg, dass ihr auf Simon oder auf mich oder einen aus dem Leitungskreis, Andreas, Manfred oder Alfred, zukommt und wir einfach gemeinsam überlegen, wie kann man eine Gabe einsetzen, fördern, wie kann man weiter ausrüsten. Ihr könnt auch eure Hauskreise nutzen oder sonstige Gruppen, die ihr habt, genau dafür, euch gegenseitig zu fördern und Begabungen zu entfalten, Begabungen auszuleben. Wichtig ist bei dieser ganzen Sache, dass wir das Talent oder die Begabung, die Gott uns geschenkt hat, nicht im Sand versiegen lassen, sondern nutzen. Ja, Gott hat jedem von uns Begabung geschenkt, jedem von uns Talente geschenkt, auch viele Talente, die irgendwo in uns schlummern, glaube ich, die nicht entfaltet werden, aber die entfaltet werden müssen, damit der Leib Christi funktioniert, damit der Leib Christi effektiv wird. Und wir finden in diesem Text in Epheser 4 ein biblisches Prinzip für Wachstum, glaube ich. Gott begab Menschen, die wiederum andere fördern und ausrüsten. Und dadurch geschieht genau das, dass sie ihre Gaben entfalten können und wiederum andere Leute fördern können. Und so entsteht ein Kreislauf. So geht das weiter. So wächst Gemeinde. So funktioniert Gemeinde und so wird Gemeinde ausgerüstet und aufgebaut. Aber Paulus verfolgt meines Erachtens ein weitläufigeres Ziel damit, warum der Leib Christi aufgebaut werden soll oder warum die Christen ausgerüstet werden sollen für den Dienst. Und er sagt das in Vers 13, lesen den nochmal, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Es sind also zwei Dinge, die Paulus im Auge hat. Das erste ist, alle sollen in ihrem Glauben und in ihrer Kenntnis von Gottes Sohn zur Einheit gelangen. Ja, und um das zu verstehen, gucken wir uns mal die Verse an aus demselben Kapitel, aus Epheser 4, die Verse 3 bis 6. Da schreibt er nämlich genau zu dieser Einheit, was und was er damit meint. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Und jetzt kommt's. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert und durch alle wirkt und in allen lebt. Es geht also darum, wenn wir über Christus sprechen, über Jesus Christus sprechen, dass wir alle den gleichen Christus vor Augen haben. Nicht jeder irgendwie seinen selbstgebackenen, nicht den ich will, sondern den die Bibel mir zeigt. Und da gibt es nur einen Christus. Da gibt es keine Optionen, wie man Christus sonst noch alles sehen kann oder so. Ich glaube, dass wir uns heute häufig in viel mehr von anderen Dingen prägen lassen, was unser Bild von Christus angeht, als von der Bibel. Und ich wünsche mir, dass wir uns da wieder hinbewegen, dass wir unser Bild von Jesus Christus von der Bibel her prägen lassen. Dass wir unser Bild von Gott letztendlich und vom Willen Gottes von der Bibel prägen lassen und alles an der Bibel messen. Und das gilt sowohl für Gott als auch für Gemeinde. Und alle Gedanken, die wir damit hegen, ja, die alle müssen irgendwie sich an der Bibel messen lassen und müssen begründet sein im Wort Gottes in der Bibel. Um in diesem Bild des Körpers nochmal zu bleiben, ist es so, dass jeder auf Christus schauen muss, jeder auf Christus das Haupt schauen muss, damit alle zur einheitlichen Kenntnis über diesen Jesus überhaupt kommen können. Anders funktioniert es nicht. Also wir können nicht rechts und links gucken auf andere Gemeindemitglieder, auf den Glauben anderer Leute und daran unser Bild von Christus festmachen. Nein, es geht darum, jeder muss selbst auf Christus schauen und jeder muss seinen Blick auf Jesus Christus selbst richten. Nur dann kommt man zu diesem wahren Bild und kommt man zu dieser Einheit, von der Paulus spricht. Es ist auch nicht möglich, dass ein Leib funktioniert, wenn die Glieder einfach machen, was sie wollen. Es funktioniert nicht, dass jeder tut, was er für richtig hält oder so, sondern auch da gilt, ein Leib funktioniert und auch die Gemeinde funktioniert nur, wenn alle auf Christus schauen und das tun, was er sagt. Weil ein entzweiter Leib funktioniert nicht. Das geht einfach nicht. Und es gibt in der Gemeinde, und die Bibel stellt uns das so vor, nur ein Haupt, und das ist Jesus Christus. Und an dem muss ich alles messen, nach dem muss ich alles richten, und nur dann wird Gemeinde, der Körper von Jesus Christus, gut funktionieren können. Das heißt, das Erste, was Paulus sagt, ist, dass wir Einheit erreichen, was die Erkenntnis des Sohnes Gottes angeht. Das Zweite ist, dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Wir sollen im Glauben reifen in das Bild Jesu Christi. Er ist unser Vorbild. Ja? Er ist das, was wir abbilden wollen, was wir repräsentieren wollen. Wir wollen ihm ähnlicher werden in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem Reden, in allem, in unserem ganzen Leben. Und wir strecken uns danach aus, eigentlich so zu werden wie Jesus, ihm ähnlicher zu werden. Das ist ein ganz zentraler Punkt im Leben eines Christen. Und das sollte Ziel und Wunsch eines jeden Christen sein. Ganz viele Briefe des Neuen Testaments sprechen genau davon. Paulus an vielen Stellen, auch andere Schreiber, die davon sprechen, in dieses Bild Jesu Christi reinzuwachsen und danach zu streben. Das ist die Bestimmung eines Christen. In einer anderen Übersetzung heißt es, dass man zur vollen Mannesreife gelangt. Und das Bild, was gebraucht wird hier, ist das Bild vom Kind zum Mann. Vom kleinen, unmündigen Kind, das hilflos ist, zum Mann, der Verantwortung übernehmen kann und der reif wird einfach. Das sollte der Werdegang eines jeden Christen letztendlich sein. Dieses Bild, was Paulus da verwendet, ja, diese volle Mannesreife. Und die Folge dieser Reife wäre, dass man seine Gaben auslebt, wie Paulus das da sagt dann, und dass man andere wiederum fördern kann und anderen im Glauben weiterhelfen kann, anderen zu ihrer Reife beitragen kann. Das heißt, es ist dieser Zirkelschluss, der da stattfindet, wenn Menschen im Glauben reifen und Menschen im Glauben weiterkommen. Diese volle Mannesreife, das schreibt Paulus in Vers 14, zeichnet sich auch darin aus, dass man fest ist im Glauben, dass man sich nicht von jeder Lehre hin und her treiben lässt, auch dass man sich nicht ohne weiteres vom Weg abbringen lässt, durch alles Mögliche, sondern dass man feststeht, dass man zielstrebig seinen Weg auf Christus hingeht. Und gerade dass diese Irrlehren und diese falschen Lehren haben in Ephesus geherrscht. Deswegen schreibt Paulus das an die Epheser so, und das war ein Problem, was stetig da war und was ihm deshalb so wichtig war. Also Mannesreife, von der hier die Rede ist, zeichnet sich darin aus, dass der Mann selbst oder dass der Christ letztendlich nicht irgendwelchen falschen Lehren verfällt, sondern zielstrebig seinen Weg auf Jesus zugeht. Diese Mannesreife zeichnet sich vor allem aber nicht in Wissen aus, zeichnet sich nicht darin aus, dass man theoretisch alles weiß, sondern zeichnet sich vor allem im Umsetzen aus. Ja, erst wenn ich Dinge in meinem Leben umsetze, habe ich wirklich verstanden, worum es geht, und bin ich wirklich gereift. Erst dann kann man davon sprechen. Und ich glaube, das ist so ein Problem, was heute bei uns irgendwie herrscht. Wir wissen relativ viel, wissen viel über Gott, wissen viel über die Bibel, aber umsetzen tun wir verhältnismäßig doch sehr wenig eigentlich. Und deshalb will ich uns ermutigen, ganz neu dieses Ziel ins Auge zu fassen, Christus ähnlicher zu werden, das als Ziel über das Leben eines jeden zu setzen, über das eigene Leben zu setzen, zu überlegen, wie komme ich dahin, wie kann ich Christus ähnlicher werden. Vers 15 beschreibt es so schön, wir wollen hinwachsen zu unserem Haupt, hinwachsen zu Jesus Christus. Ja, und das ist das Ziel, und wie können wir das erreichen? Das ist eine Frage, die sich jeder von uns stellen muss und auch, ob das überhaupt mein Ziel ist, ob ich das im Fokus habe. Letztendlich ist es Jesus selbst, der Wachstum schenken wird, sowohl jedem persönlich, aber auch der Gemeinde. Und ich will nochmal diese zwei wesentlichen Ziele zusammenfassen. Auf die Frage, was ist das Ziel der Gemeinde oder was sind die Ziele der Gemeinde, sind es zwei Dinge. Das erste ist die Verkündigung des Evangeliums durch Wort und Tat. Und das zweite ist die Verwirklichung des Evangeliums, indem die Glieder im Glauben reifen und Jesus Christus zunehmend ähnlicher werden. Das ist Ziel und Bestimmung von Gemeinde. Und jetzt ist es spannend, und das ist eine dritte Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen, die mehr ins Leben reingeht. Wie sieht das praktisch aus? Wie erreichen wir diese Ziele? Und die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach und ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Wir stellen Jesus, das Haupt der Gemeinde, ins Zentrum der Gemeinde. Von ihm geht Gemeinde aus, er gibt Ziele vor und ihm gehört letztendlich auch die Gemeinde. Das heißt, kein anderer Platz ist für ihn da als das Zentrum. Er kann nirgendwo anders eigentlich stehen als im Zentrum der Gemeinde. Aber was bedeutet das, wenn Jesus ins Zentrum der Gemeinde kommt? Man könnte ja ganz leicht vermuten, okay, das ist jetzt was für die Gemeindeleitung, weil die machen ja Zielsetzung und Planung und von daher betrifft mich das gar nicht weiter und dann fällt ein Großteil der Gemeinde raus. Und es ist richtig, die Gemeindeleitung muss auf jeden Fall in ihrer Zielsetzung, in ihrer Planung alles tun, dass Jesus im Zentrum steht und in jeder Überlegung Jesus ins Zentrum stellen. Aber Gemeinde ist nicht nur Gemeindeleitung, sondern zur Gemeinde gehört, wie wir es eben gesehen haben, jeder und jeder gleichermaßen. Gemeinde fängt viel früher an letztendlich. Jesus sagt an einer Stelle, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ja, Matthäus 18, Vers 20 sagt er das. Das heißt, jedes Treffen im Namen Jesu, sei es, ob sich zwei Menschen treffen zum Austausch oder zum Gebet oder zum Bibellesen oder zur Seelsorge oder wofür auch immer, sei es, dass sich zwei Menschen treffen, auch da gilt, Jesus gehört ins Zentrum. Weiter geht das, wenn wir Jesus im Zentrum der Gemeinde haben wollen, bedeutet das auch, dass wir Jesus ins Zentrum jeglicher Gruppe und Gemeindeveranstaltungen, die wir haben, stellen. Ja, und das betrifft gleich ganz viel. Das betrifft euren Hauskreis, in dem ihr vielleicht seid. Das betrifft die Jungschar. Das betrifft die Jugend. Das betrifft den 20+. Das betrifft das Gebeten montags. Das betrifft Kindergottesdienst, Frauenfrühstück, Männerfrühstück. Das betrifft den Gottesdienst hier. Das betrifft jede Veranstaltung, die diese Gemeinde tut und die diese Gemeinde stattfinden lässt. Letztendlich um Jesu Willen. Das sind alles Treffen, alles Gruppen, wo Jesus ins Zentrum kommt, wo Jesus ins Zentrum muss, wo er die Zielsetzung, die Planung, die Überlegung, all das dominieren muss und bestimmen muss. Und letztendlich sind wir also alle dafür verantwortlich, dass Jesus ins Zentrum kommt, dass Jesus ins Zentrum der Gruppe kommt, in der ich mich bewege. Ihr könnt selbst für euch überlegen, in der Gruppe, in der ihr seid, ob das so ist, ja, ob Jesus da im Zentrum steht oder ob er vielleicht aus dem Zentrum gerutscht ist, ob man ihn neu ins Zentrum stellen muss und was passieren müsste, damit er wieder neu ins Zentrum kommt. Jesus rutscht, glaube ich, an vielen Stellen viel zu schnell aus unserem Zentrum raus. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die Jesus wirklich im Zentrum hat und die Jesus immer wieder ins Zentrum drückt und alles aus Jesus heraus entfaltet, dass sich nicht mehr irgendwas um Personen, Aktionen oder sonst was dreht, sondern dass sich alles um Jesus dreht. Und es ist spannend, darüber nachzudenken, was passiert, wenn ich persönlich Jesus im Zentrum der Gemeinde sehe oder ich persönlich Jesus ins Zentrum der Gemeinde stellen würde. Weil ich glaube, es würde meine persönliche Sicht auf viele Dinge unweigerlich verändern. Darüber will ich noch kurz mit euch nachdenken zum Abschluss. Was wäre, wenn Jesus im Zentrum der Gemeinde stehen würde? Ja, für mich persönlich, welche Auswirkungen hätte das? Was würde das machen mit Gemeindeveranstaltungen zum Beispiel, die ich besuche? Ich würde ganz andere Erwartungen haben. Ich würde in die Gemeinde gehen, würde in meinen Hauskreis gehen, würde in die Jugend gehen, weil ich dort Begegnung mit Jesus erleben will, weil ich Veränderung erleben will, weil ich Jesus ähnlicher werden will. Ja, so betrifft es zum Beispiel diesen Bereich oder könnte es diesen Bereich Gemeindeveranstaltungen betreffen oder den Umgang miteinander. Der Umgang miteinander, wenn Jesus im Zentrum stehen würde, ist, dass wir ihn abbilden, dass wir so miteinander umgehen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Dass wir davon geprägt sind, wie er es uns vorgelebt hat und wie er es uns gesagt hat. Und das bedeutet, dass wir liebevoll, barmherzig, dass wir nachsichtig und geduldig miteinander umgehen. Es kann dann auch unmöglich sein, dass sich zwei Leute oder mehrere Leute in der Gemeinde Glieder untereinander nicht mehr in die Augen gucken können. Es funktioniert nicht, dass beide auf Christus gucken und voll und ganz auf Christus gucken, aber gleichzeitig sich untereinander als Glieder nicht ansehen können. Das funktioniert nicht. Es kann nicht sein, dass Leute unversöhnt miteinander leben. Und das gibt's leider viel zu viele in Gemeinden. Ich war in einer Gemeinde, wo ich gehört habe von Leuten, die sich nicht in die Augen gucken können und das seit Jahren nebeneinander in einer Gemeinde herlaufen. Und das kann nicht sein. Das funktioniert nicht, wenn beide auf Christus gucken und wenn beide Christus ins Zentrum der Gemeinde stellen. Wie betrifft das den Faktor Zeit? Wenn ich die Zeit, die ich in Gemeinde investiere, auf einmal nicht mehr für die Gemeinde oder für irgendwem zuliebe investiere, sondern letztendlich diese Zeit für Jesus investiere. Das Gleiche gilt für den Bereich Mitarbeit. Ja, ich tue es keinem irgendwie zuliebe, weil mich irgendwer gefragt hat, kannst du mal das und das machen, sondern ich tue es Jesus zuliebe. Ich tue es, weil es für mich eine Würde ist, am Reich Gottes mitzuarbeiten, weil es für mich eine Würde ist, die Ziele Jesu mitzuverfolgen und zu verwirklichen. Wie betrifft es den Bereich Mitgliedschaft? Vor allem für die Leute, die keine Mitglieder sind. Ja. Wenn ich Jesus im Zentrum sehen würde, bedeutet das, dass ich mich verbindlich dem Leib Christi anschließe und dass ich mich verbindlich auch unter Jesus stelle und das auch vor Ort, auch in einer Ortsgemeinde. Wie betrifft das den Bereich Finanzen? Ich gebe mein Geld nicht mehr einfach an die Gemeinde oder an Leitungskreise oder an sonst irgendein Projekt in der Gemeinde, sondern ich gebe mein Geld an Jesus, wenn er ins Zentrum der Gemeinde kommt, wenn er im Zentrum der Gemeinde steht. Wie betrifft das den Bereich Gemeinschaft und Gespräche, die wir führen? Das betrifft insofern, dass wir nicht mehr oberflächliche Gespräche führen werden, sondern Gespräche führen werden, die in die Tiefe gehen, wo es darum geht, wie geht's dir eigentlich wirklich? Wie geht's dir im Glauben? Und Erfahrungen mit Jesus ausgetauscht werden. Ausgetauscht wird darüber, was tut Jesus in deinem Leben? Ja. Wie betrifft es meine Freunde, meine Bekannten, meine Nachbarn, Leute, die um mich herum sind? Es betrifft sie insofern, dass wenn ich Leute mit Jesus in Berührung bringen will, dann muss ich sie zwangsläufig auch mit Gemeinde in Berührung bringen, wenn Jesus wohl im Zentrum der Gemeinde steht. Und es gäbe noch viele, viele weitere Bereiche und es ist spannend, darüber nachzudenken, wie das mein eigenes Leben, meine persönliche Sicht verändern würde. Und ich will euch Zeit geben, wir lassen uns einfach mal so stehen und will euch Zeit geben, da nochmal drüber nachzudenken. Ja, was wäre, wenn Jesus im Zentrum dieser Gemeinde stehen würde und wie würde es vor allem mein Leben und mein Denken über Gemeinde verändern? Ich will euch Zeit geben, der Joni wird ein bisschen spielen. Und ihr dürft da weiter drüber nachdenken, das auch mit in die Hauskreise nehmen, darüber sprechen. Ich habe Hauskreismaterial für euch vorbereitet und anschließend werden wir dann weiter in den Lobpreis gehen.